ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungsexperten Achim Sam.
Ja, freut mich. Dankeschön. Und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julia Rohrmoser. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich finde, du bist meine Lieblingsmoderatorin im Podcast-Bereich.
Jetzt schmälerst du das Ganze. Hallöchen, Achim. Schön, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. Und wer unseren Podcast verfolgt hat, der weiß, dass immer wieder das Thema Nachhaltigkeit vorkam. Das war ja, als wir mit Dirk Steffens über Bioprodukte gesprochen haben, als es bei uns um vegetarische und vegane Ernährung ging. Und auch bei den Ernährungstrends kam ja die Nachhaltigkeit der Ernährung immer wieder vor. Und heute haben wir uns gedacht, wir widmen einer besonders nachhaltigen Ernährungsform mal eine ganze Folge, und zwar der Planetary Health Diet. Muss ich sagen, habe ich auch noch nie gehört. Da steckt ganz schön viel schon im Namen drin. Gesundheit für den ganzen Planeten. Aber was steckt da genau hinter?
Ja, es geht also um die Gesundheit des gesamten Planeten, aber auch um unsere Gesundheit in erster Linie. Ne? Also um beides. Und das ist das erste Konzept, was beides miteinander vereint. Und das Konzept der ökologischen Gesundheitsförderung, also Planetary Health, wurde im Jahr 2015 von der Rockefeller Foundation Lancet Commission für planetare Gesundheit sozusagen gegründet oder aufgestellt. Und die hat veröffentlicht oder diesen Planetary Health Report, der Zusammenhänge zwischen Umwelt- und Gesundheitsschäden oder Gesundheitsrisiken aufzeigt. Also beides übereinander legt, ne? Also unseren Planeten sozusagen und unsere Gesundheit. Mhm. Und die Eat Lancet Commission baute auf diesem Konzept auf und erschuf die neue Bezeichnung Planetary Health Diet. So, das ist der Begriff, der uns auch in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger begegnen wird. Und damit unterstreicht diese Kommission die kritische Rolle, die die Ernährung sowohl im Hinblick auf die menschliche Gesundheit als auch auf die ökologische Nachhaltigkeit spielt. Ne? Mhm. Ja, und außerdem weist sie damit auch auf die Notwendigkeit hin, dass wir häufig nur immer so getrennte Betrachtungsweisen haben. Ne? Auf der einen Seite sozusagen quasi die Ernährung, die Gesundheit, und auf der anderen Seite natürlich die Thema Nachhaltigkeit, Ökologie. Und die legt jetzt beides zusammen, also eine globale Agenda. Und um das Ernährungssystem einmal grundlegend quasi zu transformieren in diese beiden Bereiche und die Nachhaltigkeitsziele der UN sowie der Pariser Klima, des Klimaabkommens einzuhalten.
Ja, cool. So,
das ist eigentlich die Idee dahinter und finde ich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Projekt.
Ja, eben, weil die Gesundheit des Planeten und des Menschen steht im Vordergrund. Aber wozu braucht es dafür unbedingt, wozu braucht es diese Diät, also die Planetary Health Diät?
Naja, wenn man mal überlegt, in Deutschland sind ca. 40% der Bevölkerung mittlerweile übergewichtig, 25% sind sogar adipös, also das bedeutet krankhaft übergewichtig, also mit Folgeerkrankungen, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck etc. Mhm. Und dabei sind Übergewicht und Adipositas längst keine Phänomene mehr von industrialisierten oder westlichen Ländern. Die nehmen global zu. Ne? Also wir erleben quasi so eine Art Fettleibigkeitspandemie. Immer mehr Menschen leiden an den Folgen von Fehlernährung. 820 Millionen Menschen hungern aber auch. Und über 2 Milliarden Menschen sind übergewichtig oder adipös. Also 820 Millionen Menschen hungern oder leiden noch Hunger auf der Welt. Aber über 2 Milliarden Menschen sind tatsächlich übergewichtig und sogar adipös, also krankhaft übergewichtig. Mhm. Also ein Drittel mehr Übergewicht, doppelt so viel Fettleibigkeit als vor 30 Jahren. Und ernährungsbedingte Krankheiten, wie eben schon gesagt, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen mittlerweile zu den häufigsten Todesursachen. Deshalb ist Ernährung auch so wichtig. Ja. Und wir wissen, dass unser Ernährungssystem, ja, ich sage jetzt einfach mal, furchtbar ungesund ist. Ne? Also es gibt pauschale Ernährungsempfehlungen und Leitlinien. Wenn man jetzt beispielsweise an die Low-Fat-Kampagne denkt, die so in den 70er Jahren in Amerika so ganz groß war, ne, dass man fast so eine Fettphobie entwickelt hat. Also da gibt's ja eigentlich nichts mehr, wo richtig ein hoher Fettgehalt drin ist.
Also
du hast ja alles nur 0,1, 0,3% und so weiter. Ja. Aber was hat's gebracht? Nix. Die Amerikaner sind immer dicker geworden im Schnitt. Ne? Und wir essen grundsätzlich, auch bei uns, viel zu wenig Obst, Gemüse, zu viel rotes Fleisch. Also das habe ich ja schon häufiger jetzt gesagt. Und das sind die Hauptfaktoren für eine frühe Sterblichkeit. Man kann auch nochmal in die Folge Hülsenfrüchte reinhören. Da erfährt man, dass Hülsenfrüchte die Lebenserwartung verlängern. Und zwar massiv und deutlich. Und auch in die Folge vielleicht nochmal zu den Blue Zones. Da sind wir auch da nochmal sehr explizit drauf eingegangen. Also wir stecken tatsächlich in so einer Art Ernährungskrise. Und gleichzeitig stoßen wir mit unserem planetaren Ernährungssystem an die Grenzen des Ernährungssystems. Also dass wir überhaupt das noch aufrechterhalten können. Also das Ernährungssystem, das wir aktuell haben, das stößt mehr als ein Drittel aller Treibhausgase aus, muss man sich vorstellen. Nimmt mehr als, also quasi von aller Industrie sozusagen, ja, ne? Ja. Nimmt mehr als ein Drittel aller Landfläche ein, benutzt mehr als zwei Drittel allen Frischwassers, belastet eben Flüsse und Meere durch die Überdüngung, ist klar, ne? Also kann man ja quasi einfach in die Weltmeere was reinschmeißen, da muss man, brauchst keinen Filter, ja, nee. Das macht dann die Umwelt. Oder eben nicht mehr und kollabiert. Die Kommission hat berechnet, also wenn wir keine gezielten Maßnahmen ergreifen, dann würde die Belastung bis 2050, also im Jahr 2050, noch um 50-90% zunehmen und steigen. Und da sind wir so quasi an der Belastungsgrenze und deshalb hat sich die Eat Lancet Commission, das ist ein Zusammenschluss von 37 Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Ernährungssystem zu entwickeln. Das heißt, eine gesunde Ernährung für eine steigende Weltbevölkerung innerhalb unserer planetären Grenzen. Mhm. Also ganz konkret, was ist überhaupt eine gesunde Ernährung? Also die auch wirksam ist, und nicht quasi low fat, ne, was nichts bringt letzten Endes, was wir gesehen haben nach vielen Jahrzehnten. Wo liegen die planetären Grenzen unseres Ernährungssystems? Also man droht eben quasi das alles zu kollabieren. Mhm. Welche Änderungen und Maßnahmen dafür notwendig sind? Okay. Damit haben die sich auseinandergesetzt und zum Ziel gesetzt.
Ja, spannend. Ja, 2050 wird es ja voraussichtlich 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten geben. Also sehr, sehr viele Leute, die mit der Planetary Health Diet gesund ernährt werden sollen. Und gesunde Ernährung kommt uns ja eigentlich bekannt vor. Ne? Also dazu haben wir auch schon relativ viele Folgen gemacht. Eigentlich wissen wir doch, was eine gesunde Ernährung ist, oder nicht?
Ja, klar, es gibt natürlich Richtlinien, Empfehlungen, verschiedene Ernährungssysteme. Allerdings haben die bislang einfach wenig zu der Problemlösung beigetragen. Ne? Stichwort, wie eben gesagt, Low-Fat-Kampagne USA. Was hat's gebracht? Man nimmt natürlich einen Nährstoff runter, ne? Also das Fett, dann gehen die Kohlenhydrate parallel hoch, die Leute werden immer dicker. So, ne? Das weiß man jetzt heute. Also bislang gab es noch kein Ernährungssystem, was wirklich gut flächendeckend in der Bevölkerung funktioniert hat. Ne? Obwohl die Empfehlungen der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sehr gesund sind, aber global gesehen wäre das nach dieser Kommission die Ernährungsempfehlung der DGE tatsächlich nur wenig nachhaltig und würde sogar zu einem erhöhten Treibhausgasausstoß führen. Das heißt, für uns ist die Ernährungsform gut, gesundheitlich, aber global gesehen für die Erde weniger. So. Ne? Aber auch so, wir verlassen uns ja häufig auf YouTube-Videos, auf Foren oder ähnliches und die haben natürlich keine wissenschaftliche Relevanz oder Evidenz. Und deshalb werden jetzt immer mehr sogenannte Meta-Analysen und systemische Reviews zur Rate gezogen oder durchgeführt und die werden immer wichtiger. Meta-Analysen führen verschiedene Einzelstudien zusammen. Also das ist nicht nur eine Studie, sondern die führen zusammen. Und das hat letztlich die größtmögliche wissenschaftliche Evidenz und Aussagekraft. Also das sind eigentlich so die, wo man sagen kann, okay, da kann man wirklich was erkennen und was rauslesen. Problem in der Ernährung ist einfach, dass sogenannte Randomized Control Trials schwer durchzuführen sind. Das bedeutet, du kannst ja schlecht eine Kontrollgruppe fehlernähren. Ja, ja bewusst fehlernähren und quasi ins Verderben führen. Und deshalb macht man das nicht. Das ist nicht ethisch. Und deshalb ist es schwierig, dass man sogenannte Randomized Control Trials durchführt. Es wird aber via Meta-Analyse also erstmal geschaut bzw. analysiert, wie hoch das Gesundheitsrisiko einzelner Lebensmittel ist. Das ist ganz spannend. Und grundsätzlich und pauschal gesagt ist es so, dass eine pflanzenbasierte Ernährung ein geringeres Gesundheitsrisiko darstellt als mit tierischen Produkten, also eher eine pflanzenbasierte Kost. Das Risiko steigt übrigens auch mit der Kalorienmenge. Also quasi, ne, also pflanzenbasiert weniger rotes Fleisch, weniger einfache Zucker, also weniger, also mehr komplexe Kohlenhydrate, weniger Einfachzucker. Das ist sozusagen die gesunde Ernährung. Und die Kalorienmenge hat einen Einfluss. Also, dass wir ernähren uns quasi überkalorisch, nehmen dann zu. Bei den Japanern ist es etwas anders. Können wir auch mal in die Folge reinhören. Die essen ja, ja so etwas immer unter dem Hunger. Also so ein Drittel weniger Kilokalorien. Und deshalb werden die in Okinawa und so, werden die eben auch besonders alt. Also die Energiemenge, die Kalorienmenge spielt eben auch eine Rolle, was die Sterblichkeit angeht. Und kombiniert man jetzt die Gesundheitsrisiken von Lebensmitteln mit der planetären Erträglichkeit, dann kommt man letzten Endes dann zu der Planetary Health Diet. So.
Richtig spannend. Ja. Ja, also ich bin jetzt sehr neugierig, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch. Wie sieht denn jetzt so ein Ernährungsplan konkret aus? Wie könnte er aussehen?
Es ist gar nicht so schwierig. Ja. Also der größte Teil der Ernährung sollte tatsächlich pflanzenbasiert sein. Das musste ich auch erstmal lernen, quasi. Ich komme ja aus einer Metzgerfamilie und ich habe es aber mittlerweile auch kapiert, dass eine pflanzenbasierte Ernährung tatsächlich für uns und auch für den Planeten gesünder ist. Also mehr Gemüse und Obst. Dann ganz wichtig, Hülsenfrüchte. Eine Portion pro Tag, also 80 Gramm, wären ideal. Mhm. Wir liegen ja weit drunter, wie wir wissen, aus unserer Hülsenfrüchte-Folge. Aber mit Hülsenfrüchte verlängern auch das Leben. Und zwar massiv, deutlich. Ne? Also die haben einen großen Beitrag. Und da wir in Deutschland eben kaum Hülsenfrüchte essen, wäre an der Stelle wirklich empfehlenswert, wenn man die in den täglichen Ernährungsplan einfach so mit einbezieht. Jetzt um die Jahreszeit kann man auch wunderbar irgendwie so, naja, eine Linsensuppe machen beispielsweise.
Och, ja, das Bohnensuppe. Liebe ich. Ja. Naja.
Dann Vollkorngetreide, also komplexe Kohlenhydrate, hoher Ballaststoffanteil, Nüsse, Pflanzenöle, dass man die einsetzt und moderat eben tierische Produkte wie Fleisch. Also in sehr geringen Mengen. Die Empfehlung lautet beispielsweise, weniger als einmal pro Woche rotes Fleisch zu essen.
Das ist krass. Mhm.
Das sei gerade noch gesundheitlich vertretbar.
Oh Gott.
Nicht mehr als zweimal Geflügel pro Woche und nicht mehr als zwei Portionen Fisch pro Woche.
Ne? Nicht mal Fisch, ja, krass.
Ja, und die gehen eben davon aus, das ist ja auch, man sagt ja, die beste Omega-3-Quelle, auch da haben wir eine Folge zugemacht, kommt aus Kaltwasser-Seefisch, also Lachs, Makrele, Hering, ja, das sind tolle Quellen. Und die Bioverfügbarkeit eben quasi in pflanzlichen Produkten ist nicht ganz so hoch, aber es sei ausreichend, laut der Kommission, für Omega-3-Fettsäuren. Dann wenig Zucker zu essen, am besten unter 5% von der gesamten Energiezufuhr, also das ist wirklich sehr wenig.
Oh Mist.
Und bezogen auf eine tägliche Energieaufnahme ist das Ganze auf etwa 2500 Kilokalorien. Und das ist so in etwa der Speiseplan der Zukunft.
So okay, ja, nee, war spannend, da einmal reinzuschauen. Aber es gibt ja eigentlich nichts, was nur Vorteile hat. Also wo hat die Planetary Health Diät denn so ihre Schwächen?
Ja, also Nachteile, die gibt's wie bei allem. Also der Speiseplan legt eine tägliche Kalorienzufuhr von 2500 Kilokalorien zugrunde. Für Schwerstarbeiter wäre das bei weitem zu wenig Energie oder für Sportler. Ne? Für Menschen mit überwiegend sitzender Tätigkeit wäre das allerdings fast schon zu viel. Also den Menschen in vielen Ländern dieser Erde stehen außerdem bedeutend weniger Kalorien pro Tag zur Verfügung. Also wir haben ja gesehen, es gibt auch schon noch einen sehr großen Anteil auf der Welt, die Hunger leiden. Und daher können die Empfehlungen der Planetary Health Diet also quasi nur als Orientierung dienen. Also wir müssen da schon hingehen, dass man eher personalisierter oder quasi aus diesem ganzen Cluster wieder Untergruppen bildet und dann quasi einzelne Empfehlungen ausspricht und jetzt nicht einfach pauschal von 2500 Kilokalorien ausgeht. Das ist eben meine Kritik. Die weltweite Halbierung des Verzehrs von rotem Fleisch würde zum Beispiel für Nordamerika bedeuten, dass nur noch etwa ein Siebtel der heute üblichen Menge verzehrt werden dürfte. Ja. Und in afrikanischen Ländern wird heute ein Siebenfaches der empfohlenen Menge an stärkereichen Pflanzen konsumiert. Also da ist schon ein Ungleichgewicht. Mhm. Und hier stellt sich die Frage, ob Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten so radikal verändern können, dass sie den Vorgaben eben dieser Planetary Health Diet entsprechen können. Ne? Also das ist schon eine Herausforderung, das auch so umzuschichten. Aber was die Gesundheit anbelangt, so können durch diese Ernährungsweise etwa 20% der frühzeitigen Todesfälle vermieden werden. Oh, also es ist natürlich für uns, also 20% weniger frühzeitige Todesfälle, weil eben diese ernährungsbedingten Krankheiten vermieden werden. Das ist schon ganz ordentlich. Gut. Und natürlich eben, ja.
Ja, ich würde sagen, das ist ja schon so ein bisschen wie beim Straßenverkehr, wo man immer von der Verkehrswende spricht. Ne? Eine wirklich große Veränderung, muss man ja sagen. Wir sind ja auch alle Gewohnheitstiere. Deswegen, wie lässt sich denn das, diese Ernährungswende sozusagen umsetzen?
Insgesamt haben die Forscher 5 sofort umsetzbare Strategien entwickelt, wie eine nachhaltige Ernährungswende gelingen könnte. Und da ist auf Platz 1, ist die gesündere Ernährung grundsätzlich zu fördern. Also, dass man Menschen ermutigt zu einer gesünderen Ernährungsweise, was wir hier mit dem Podcast ja auch tun und erzählen, wie lebensverlängernd eine gesunde Ernährung sein kann, wie sich die Lebensqualität verbessert und so weiter, wenn man Krankheiten vermeidet. Also der zweite Punkt wäre Qualität, Vielfalt statt eben Quantität in der Landwirtschaft. Das bedeutet, ein Fokus in der Landwirtschaft solle weg von hohen Erträgen hin zu einer Vielfalt an nährstoffreichen Nahrungs- und Lebensmitteln. Da sollte eher der Fokus drauf liegen. Dann der dritte Punkt wäre Landwirtschaft nachhaltig intensivieren. Also das ist ja heute ein größeres Thema denn je.
Ja.
Also die Investition in die ökologische Landwirtschaft ist wirklich ein Schlüsselfaktor. Da muss dran gearbeitet werden. Der vierte Punkt wäre strenge Vorgaben für die Nutzung von Land und Meer. Also wir beuten ja auch recht viele aus. Also die Nutzung von Land und Meer sollte streng reglementiert werden, um eben die natürlichen Ökosysteme zu erhalten und gleichzeitig die Lebensmittelversorgung zu sichern. Der fünfte Punkt wäre, eben das Thema Lebensmittel, also Food Waste, zu halbieren. Ne?
Ja.
Das ist auch erstaunlich, weil die Mehrheit der Lebensmittelverluste geschieht in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen während der Lebensmittelproduktion. Also das geht viel weg.
Ja,
und da gibt es eben auch viele Vorschläge dieser Lancet Commission, wie man das eben umsetzen kann. Und ja, wie 2050 dann halt eben 10 Milliarden Menschen gesund ernährt werden können, ohne dass wir unseren Planeten dabei zerstören. Ne?
Das wäre schön. Also tatsächlich eine sehr, sehr spannende Folge und ein super spannender Ansatz in der Ernährung. Also besonders für Leute, die ja Gesundheit und Nachhaltigkeit zusammenbringen wollen. Sollten wir vielleicht alle irgendwann sowieso. Und jetzt geht es um ein Problem, das rund um den Globus auch ganz viele Menschen kennen, die sich besser ernähren wollen. Wir kommen nämlich zur Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Samuel fragt: Hey, liebes Isso-Team, seit einiger Zeit achte ich mehr auf meine Ernährung und treibe auch Sport. In den letzten Wochen ist aber auf der Waage nichts mehr passiert und mein Gewicht stagniert. Wie kann ich jetzt oder was kann ich jetzt tun, um weiter abzunehmen?
Samuel, du bist nicht allein, kann ich dir vorab sagen. Ganz wichtig ist, dass du nicht den Kopf verlierst. So eine Stagnation ist immer wieder nach einer gewissen Zeit, also meistens, wenn man so richtig den Drive hat und ja, und auch richtig was runtergegangen ist und dann man denkt, man sei so voll drin und auf einmal haut es einem irgendwie die Bremse rein. Ja, das kann tatsächlich damit zusammenhängen, dass man, ja, dass sich eine Erkältung anbahnt und so. Dann steigt das Blutvolumen an, also die Abwehrkörper, das Immunsystem. Und das kann tatsächlich, ja, ein Kilo, also ein Liter bis 2 Liter sein. Das geht aber danach auch wieder weg. Ja, es gibt Phasen der Menstruation bei Frauen beispielsweise. Da gibt der Körper einfach nichts her. Und ich würde einfach versuchen, dabei zu bleiben. Also da jetzt nicht irgendwie, dass es einen so demotiviert, sondern das eher als normalen Prozess. Der Körper passt sich dann irgendwo an, muss sich anpassen, will auch mal nichts hergeben. Es sind ja letzten Endes Notzeiten, die du erzeugst durch so eine Ernährungsumstellung oder durch in Anführungszeichen eine Diät. Ja. Und irgendwann gibt er erstmal nichts mehr und sagt so, halt stopp, ich will jetzt nicht mehr. Und da muss man ein bisschen geduldig sein mit dem eigenen Körper und dann läuft es auch wieder umso besser. Das dauert meistens so eine Woche, so eine knappe Woche, auch mit der Erkältung und so. Und da muss man einfach durchziehen und falsch wäre es eben, wenn man dann denkt, so jetzt mache ich eine Cheat-Woche oder so und hau dann richtig rein, weil da geht der Schuss eben nach hinten los, weil der Körper eine erhöhte Bereitschaft hat, eben auch einzuspeichern. Ne? Und also da bitte, lieber Samuel, nicht den Kopf verlieren, es geht auch weiter. Bergab mit dem Gewicht.
Ja, und ich würde jetzt die Folge nochmal zusammenfassen. Also, die Planetary Health Diät soll Gesundheit des Menschen und des Planeten zusammenbringen. Sie sieht weniger Fleisch und deutlich mehr pflanzliche Kost vor, also perfekt für Flexitarier. Und es gibt aber auch eine Kritik dran, Teile der Welt müssten ihre Ernährung halt komplett radikal umstellen. Und das ist wohl nicht ganz so realistisch, aber sicher kein Grund, das nicht mal auszuprobieren. Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, für heute, ne?
Ist so. Wäre aber sinnvoll, wenn wir dran arbeiten.
Auf jeden Fall. Wie immer freuen wir uns über eure Nachrichten, Feedback und Fragen. Schreibt uns entweder über Instagram oder einfach eine Mail an isso@edeka.de. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!